Ich möchte zu Beginn nochmals beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte jetzt danken für diesen Morgen. Ich möchte danken für alles, was wir schon gehört haben von dir. Danke für diese Zeit jetzt. Und segne jetzt auch den zweiten Teil. Schenk, dass ich die richtigen Worte finde und dass du mit dem, was wir hier hören, verherrlicht wirst. Amen. Ja, wir wollen heute im Gegensatz zu dem, wie ich es gewohnt bin, nicht im Thessalonicher Brief weitermachen. In Anbetracht dessen, dass Weihnachten vor der Tür steht, wollen wir heute uns ein Stück aus dem Lukas-Evangelium anschauen. Wir wollen uns heute Lukas 2 anschauen. Und das Thema soll heute sein, Christus, der Retter, ist da. Vorneweg eine kleine Begebenheit, die mir in diesem Zusammenhang sehr wichtig geworden ist. Am 24.10.1963 kam es in Legende zum Grubenunglück. 129 Menschen wurden verschüttet und dann begann eine Rettungsaktion, wie sie bis heute in Deutschland nicht mehr zum Tragen kam. Wie sie seinesgleichen sucht. Über 1500 Menschen waren daran beteiligt, bis schließlich am 7. November um 13.22 Uhr der erste der letzten 11 Überlebenden die Rettungskapsel verließ. Wir wollen heute, wir kommen nachher nochmal auf dieses Thema zurück, aber wir wollen heute eine Rettungsaktion uns anschauen, die weitaus größer war, die weitaus mehr Menschen betraf, die weitaus eine größere Auswirkung hat. In Johannes, Kapitel 19, Vers 30, heißt es, also wer möchte, darf das gerne mit aufschlagen. Johannes, Kapitel 19, Vers 30, also ich möchte als ab Vers 28 lesen. Da wird eine ganz andere Begebenheit beschrieben, wie die, die wir heute anschauen wollen. Da heißt es, ab Vers 28, danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wurde, mich dürstet. Es stand aber ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Yusufstab und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Es ist vollbracht. Das vorläufige Ende einer Rettungsaktion, die seinesgleichen wirklich sucht. Wie sie in der Geschichte der Menschheit noch nie da gewesen war und nie wieder geben wird. Eine Rettungsaktion, die Millionen Menschen betraf, Milliarden vermutlich. Hier endet diese große, artige Rettungsaktion. Etwas, was schon tausende von Jahren vorher angekündigt worden. Wir haben es in Jesaja gehört, wie diese Rettungsaktion angekündigt wird. Und wir haben im ersten Buch Mose, in Kapitel 3 davon gelesen, wie angekündigt wird, dass ein Nachkomme Adam dieser Schlange den Kopf zertreten wird. Gott fasst einen Plan. Vermutlich schon viel, viel früher als das, was wir lesen. Er fasst einen Plan, er möchte die Menschen retten. Damit beginnt es. Es beginnt damit, dass Gott einen Plan hat. Gott hat einen Plan der Rettung. In dieser Geschichte, die ich vorher gelesen hatte, begann es ähnlich. Irgendwann fasste der Werksleiter damals den Entschluss, eine letzte Rettungsbohrung zu setzen, auf das diese restlichen vermissten Personen gefunden wurden. Er fasste den Entschluss und damit begann es. Und so begann diese Rettungsaktion, Letztendlich, dort in Legende, 5 Tage vor der Rettung. Hier in unserem Falle, ich weiß nicht wie lange, vor unzähliger Zeit, da fasste Gott einen Plan, er möchte die Menschen retten. Und so wollen wir heute zusammen uns ins Lukas-Evangelium begeben. Lukas Kapitel 2, ein kleiner Zwischenpunkt, ein kleiner Zwischenstepp, klein in Anführungszeichen, wo diese Rettungsaktion letztendlich Formen annahm. Und hier, wir dürfen staunen, wie Gott seinen Plan umsetzt. Lukas Kapitel 2. Und es geschah, also ich lese von Kapitel von 1 bis 20. Und es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung von Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erstes, als Quirinus Statthalter von Syrien war, und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen. Ein jeder in seines Vaters Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus, der Stadt Nazareth, hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus der Stadt und dem Geschlecht Davids war. Und um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf dem freien Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und plötzlich war bei den Engeln eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lass uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Soweit den Text, den wir uns heute anschauen wollen. Gott wurde Mensch. Und das, was wir hier so salopp, so schnell daher sagen, Gott wurde Mensch, ist eigentlich etwas, was uns zum Staunen bringen darf und wir eigentlich nicht aufhören dürfen, darüber zu staunen, was da geschah. Ich habe zu Hause ein Buch, darin wird ein Stück weit die Eigenschaften Gottes betrachtet. Und wenn man darin liest, muss man feststellen, eine Superlative nach der anderen. Was ist dieser Gott denn für ein großer Gott? Im ersten Königbuch, im Kapitel 8, da ist ein Vers, und da heißt es im 1. Könige 8, Vers 27. Da heißt es, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen, siehe, der Himmel und die Himmelshimmel können ihn nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Hier ist von Salomon, oder hier spricht Salomon. Und Salomon baut diesem Gott einen wunderbaren Tempel. Unvergleichlich schön. Und wenn wir das lesen, was dieser Tempel alles beinhaltet, allein das bringt uns schon zum Staunen. Und Salomon stellt fest, ja, wie sollte dieser Tempel, dieser, und es war ja wirklich ein riesiger Bau, wie sollte dieser Tempel diesen großen Gott beherbergen? Unmöglich. Die Frage rhetorisch, das kann nicht sein, oder? Mein Tempel ist, den ich gebaut habe, noch zu klein. Und dieser Gott, von dem wir hier reden, dieser Gott wird Mensch. Er begrenzt sich auf das Dasein eines Menschen. Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Ich weiß nicht, wie das geht, dass der Gott, der Himmel und Erde umfasst, in einem Menschen sein kann. Aber so heißt es. Gott wurde Mensch. Er tat alles, was nötig war, auf das diese Rettungsaktion zum Laufen kommt. Was für ein Wunder, dass dort geschah. Da kommt man in Staunen, oder? Im Psalm 99 ist die Rede von einem König. Einem König, der über die Erde regiert. Von diesem Gott, der als König regiert über diese Erde. Und dieser König, er begibt sich herab in diesen armseligen Stall. Was nahm er alles auf sich, auf das diese Rettungsaktion zum Laufen kommt? Man könnte noch einige Beispiele aufzeigen, die zeigen, wie dieser große König, wie dieser große Gott auf all das verzichtet, was ihm zusteht, nur um uns zu retten. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist diese Geschichte an sich, die wir so schnell vielleicht daherlesen, zum Staunen, zum Wundern. Dann möchte ich sagen, bring mir den Mund nicht mehr zu, vor lauter Staunen. Aber kommen wir zurück in unseren Text. Kommen wir zurück in unseren Text, der letztendlich von dieser Begebenheit schreibt. Gott wurde Mensch. Am Anfang unseres Textes heißt es, da heißt es, und auch dieser Satz finde ich über die Maßen schön, da heißt es, es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Augustus, dieser Kaiser, er erlässt einen Befehl. Der Herrscher der damaligen Welt, der damals vermutlich seinesgleichen gesucht hat, der ganze Mittelmeerraum war unter seiner Herrschaft, und dieser Herrscher, er erlässt einen Befehl. Worauf? Maria und Josef hingehen nach Bethlehem. Für mich auch ein schöner Beweis der Größe Gottes. Wenn wir hier lesen, sind wir schnell dabei, uns zu sagen, na, das ist wieder typisch. Die Großen dieser Welt, die scheuchen die Kleinen umher. Die Großen der Welt, nur weil es ihm passt, müssen diese Menschen dort ihre Heimat verlassen und in eine andere Stadt ziehen. Das ist doch wieder typisch, oder? Aber wenn wir darüber nachdenken, dann müssen wir feststellen, ja, warum denn? Warum erließ dieser Kaiser diesen Befehl? Letztendlich weil es in Gottes Plan passt. Eigentlich war nicht dieser Kaiser, der den Befehl erließ. Sondern wenn wir es genau nehmen, verordnet Gott diesen Befehl. Und der Kaiser, der ist eigentlich nur ein kleines, ausführendes Organ. Und auch hier sehen wir wieder, wie dieser große Gott alles in der Hand hat. Dieser große Gott, der wirklich diesen mächtigen Kaiser in die Richtung bringt, in der er möchte. Und das finden wir quer durch die Bibel durch. Wie Gott Menschen gebraucht, um seinen Plan durchzusetzen. Ein kleines Puzzleteil im Rettungswerk der Menschen. Und als ich so darüber nachgedacht habe, dachte ich, geht es mir manchmal so, dass ich darüber schimpfe, dass ich darüber maule, über die Umstände, die in mein Leben gestellt sind, über das, wie mein Vorgesetzter vorgeht, schimpfe ich darüber? Oder sehe ich, so wie hier, das Wirken Gottes darin? Gott ist der, der die Geschicke der Menschen wirkt. Bis heute. Und so gehen Josef und Maria nach Bethlehem, wo Jesus geboren wird. So, wie die Schrift es vorausgesagt hat. Wir haben heute Morgen schon davon gelesen. Und so heißt es dann, in Vers 6 und 7 hier, und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollten. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Ganz nach Plan. Ganz so, wie Gott es gedacht hat. Wie gesagt, wir haben in Jesaja schon davon gelesen, der Rettungsplan nimmt ganz langsam Gestalt an. Jahrhunderte war vielleicht so deutlich nichts davon zu sehen, aber jetzt nimmt er Gestalt an. Jetzt können die Menschen sehen, da passiert was. Und dann beginnt Lukas zu erzählen, was für uns alle ein Trost sein darf. Und da heißt es dann ab Vers 8 bis 11, und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Felde blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herden. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Der Ritter ist geboren. Die Ankunft des Ritters wird verkündigt. Und drei Dinge sind mir hier ganz besonders wichtig geworden, drei Besonderheiten, die ich hier ein Stück weit aufzählen möchte. Zum Ersten, an wen geht denn diese Botschaft? An wen richtet sich der Engel? Und ich hätte jetzt gedacht, klar, wenn so eine wichtige Persönlichkeit geboren wird, das muss man den Großen und Wichtigen in der Stadt erzählen, der High Society, den Menschen, die wirklich was zu sagen haben. Aber die Ersten, die diese Botschaft erreicht, das sind die Hirten auf dem Felde. Unsagbare Leute. Ich weiß nicht, wie weit die Hirten angesehen wurden. Ich habe irgendwo gelesen, sie waren relativ weit unten in der Hierarchie. Denen wird es verkündigt. Die bekommen das Vorrecht, als Erstes von diesem Retter zu hören. Und da dachte ich, ist das nicht was Schönes? Diese Botschaft, sie gilt nicht nur den Wichtigen und Reichen, den Großen und Mächtigen, sie gilt allen, bis hinunter zu den Kleinen. Natürlich auch für die Großen und Mächtigen, aber auch für die ganz Kleinen dort auf dem Felde, die nach ihren Herden schauten. Und so ist die Botschaft von damals bis heute für alle. Für alle von oben bis unten. Diese Botschaft, die den Engel, den Hirten verkündigt hat. Der Ritter ist da. Und dann ist mir aufgefallen im Vers 9, wie dieser Engel auftrat. Mit was für einer Herrlichkeit und Macht. Da heißt es, und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Da muss was wirklich Erstaunliches passiert sein. Der Engel kommt und die Herrlichkeit Gottes umleuchtete ihn. Ich muss an die Begebenheit denken, als diese Engel zu Abraham kamen, kurz vor Sodom. Zwei Menschen, zwei Engel, ein Stück weit unscheinbar. Da liest man nichts von Herrlichkeit und großem Tamtam, sag ich mal. Ganz schlicht und einfach. Aber hier kommt dieser Engel in großer Herrlichkeit. Und ich musste denken, vielleicht deswegen, weil hier was ganz, ganz, ganz Besonderes geschieht. Was geschieht denn? Die Rettungsaktion läuft an. Dieser Retter wird geboren. Was für ein Wunder. Und das gebührt einem Engel, dass er Macht und Herrlichkeit ausstrahlt. Man muss sich das überlegen. Also ich habe eine ganze Weile darüber nachgedacht. Diese Hirten, das waren mit Sicherheit gestandene Männer. Nicht so weicheier wie ich. Mit Sicherheit gestandene Männer. Die haben des Nachts mit Löwen und Bären und was weiß ich alles gekämpft. Die haben nicht so gleich was aus den Schuhen gehauen. Nein, das waren wirklich raue Kerle. Und dann heißt von ihnen, sie fürchteten sich sehr. Was muss das für ein Bild gewesen sein, dass diese Männer dort sich wirklich bis ins Mark hineingefürchtet haben? Manchmal wünschte ich mir, dieses Bild sehen zu können. Was für eine Herrlichkeit. Und je länger man darüber nachdenkt, da spiegelt sich die Wichtigkeit dieser Botschaft wider. Das Auftreten des Engels, das vermittelt ein Stück weit die Wichtigkeit von dem, was dort passiert. Und trotzdem geht der Engel auf sie zu und sagt, fürchtet euch nicht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Das, was ich euch verkündige, das hat nichts mit Angst und Schrecken zu tun. Das hat was mit Freude zu tun. Freut euch. Denn jetzt wird Frieden gemacht zwischen Gott und den Menschen. Und dann kommt im Vers 10 diese Botschaft. Im Vers 11. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft, die dort verkündigt wird. Christus, der Retter, ist da. Ja. Dieses Erscheinungsbild, ich möchte es nochmal betonen, das unterstreicht die Wichtigkeit. Ich habe es mir mal so notiert. Letztendlich steht der Engel da und sagt, Achtung, 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 jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Und dann die Botschaft. Die Botschaft vom Retter, der kommt. Und dann kommt dieses Loben über diese Botschaft. Wenn es im Vers 13 heißt, und plötzlich waren beim Engel eine Menge vom himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Dann fangen die Engel an zu jubeln. Dann fangen sie an zu jubeln über das, was Gott Großes tut. Über das, wie er diesen Rettungsplan umsetzt. Sie loben und preisen Gott für das, was er tut. Für das, dass er Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens schenkt. Das ist zum Jubeln und zum Freuen. Noch ist es nicht so weit. Noch fehlt ein ganzes Stück bis zur Rettung. Bis es heißt, es ist vollbracht. Doch die Rettungsaktion läuft. Und diese Engel, sie staunen darüber, wie sich Gott der Menschen annimmt. Und freuen sich. Und wir, freuen wir uns darüber? Freuen wir uns darüber, dass dieser Retter für uns da ist? Freuen wir uns darüber, dass wir einen Retter haben, der nach uns schaut? Christus, der Retter, ist da. Ja, und so gehen die Hirten hin, wie wir es gelesen haben. Sie gehen hin, um nach dem Kind zu schauen. Sie machen sich auf. Sie machen sich auf den Weg, vermutlich noch beeindruckt von dem, was sie gesehen haben. Sie machen sich auf den Weg, und sie fanden diese Familie in dem ärmlichen Stall. Dahin gehen sie. Und sie finden ein Kindlein in Windeln gewickelt. Eigentlich nichts Besonderes, oder? Aber auf das Geheiß oder auf die Botschaft des Engels hin gehen sie dort zu dem Stall. Und sie sehen dieses Kind in der Krippe und staunen darüber. Und dann gehen sie her und begeben sich nach Bethlehem. Sie begeben sich nach Bethlehem, um den Menschen auch diese Botschaft zu verkündigen. Auch schön, wenn man überlegt, sie hätten jetzt sagen können, ja, wir haben das gehört und wir haben es gesehen und wir nehmen es für uns mit nach Hause. Weil letztendlich war die Botschaft ja für uns, oder? Nein, sie gehen hin in diese Ortschaft und verkündigen den Menschen diese frohe Botschaft. Und so sind wir bis heute aufgerufen, wie die Hirten hinzugehen und die Botschaft der Errettung den anderen weiterzugeben. So gewaltig war der Eindruck, den sie erlebt haben, dass sie furchtlos hingingen zu den Menschen in Bethlehem, dass auch sie von diesem Retter hören. Sodass es am Schluss heißt, in Vers 20, und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. In einer anderen Übersetzung wird es ein bisschen schöner übersetzt. Da heißt es dann, was sie dort praktisch an der Krippe gesehen haben. Und da bin ich ins Grübeln gekommen. Diese Hirten, sie lobten und priesen Gott darüber, was sie in diesem Stall gesehen haben. Was haben sie denn gesehen? Was haben die Hirten denn gesehen? Ein kleines Kind in einer Krippe. Ein kleines Kind in einem armseligen Stall. Und darüber jubeln und loben sie Gott? Ist das nicht verrückt? Also wie gesagt, es wird ausdrücklich, wenn man es genau liest, gesagt, nicht über das, was sie, diese Herrlichkeit, die der Engel gebracht hat. Das hat sie vielleicht auch zum Staunen gebracht. Aber sie loben und preisen Gott über das, was sie dort gesehen hatten, wo sie der Engel hingeschickt hat. Ich habe mich gefragt, was sahen sie? Da war kein Glitter und kein Glanz, nichts desgleichen. Ihr Leben war auch wieder wie vorher. Es hat sich nach außen hin vermutlich nichts geändert. Und trotzdem loben und preisen sie Gott dafür. Ich möchte nochmals zurückkommen auf diese Geschichte, die ich ganz am Anfang erzählt habe. Diese Bergleute, sie sitzen unten in ihrem tiefen Loch und warten. Und warten und warten. Seit 11 Tagen warten sie auf Hilfe. Und dann trifft eine kleine Rettungsbohrung dieses Loch. Und ich habe mir überlegt, was für eine Freude für diese Bergleute. Jetzt wissen sie, jetzt kommt Rettung. Die saßen immer noch in dem Loch. Die saßen immer noch im Dreck. Und sie waren noch weit entfernt von der Rettung. Es dauerte immer noch 4 Tage, bis sie letztendlich herauskamen. Eine enorme Zeit. Aber ich kann mir vorstellen, diese Bergleute haben vor Freude gejubelt, als sie diesen Bohrkopf gesehen haben. Jetzt ist Rettung nahe. Und ich glaube, genau so ging es diesen Hirten. Sie wussten, vielleicht sogar aus dem Jesaja, ein Retter kommt. Und sie durften diesen Retter kennenlernen. Sie durften diesen Retter sehen. Ihnen war bewusst, das dauert noch ein bisschen. Das geht noch eine Weile. Aber durch das, was sie gesehen haben, war Freude da. Jetzt kommt Rettung. Wir müssen nur noch etwas aushalten. Die Rettung ist nahe. Und ich glaube, das haben diese Bergleute dort im Stall gesehen. Nicht dieses armselige Kind. Nicht dieses dunkle Stall vielleicht. Nein, sie haben gesehen, Gott bringt seinen Plan zur Umsetzung. Das haben sie gesehen. Das haben sie gesehen und darüber haben sie sich gefreut. Und mit diesem Wissen sind sie fröhlich, Gott lobend, zurück in ihren Alltag gegangen. Mit dem Wissen, Rettung ist nahe. Und es darf auch uns Freude schenken. Rettung ist nahe. Rettung ist nahe in dieser dunklen Zeit. Gott hat sein Rettungswerk letztendlich schon vollendet. Wir sind gerettet. Und darüber dürfen wir jubeln. Wir dürfen jubeln, auch wenn wir noch etwas brauchen, bis wir ganz bei ihm sind. Wir dürfen jubeln darüber, über das Kind in diesem Stall. Wir haben die letzten Wochen öfters über das Geschehen dort in Bethlehem uns Gedanken gemacht. Wir haben in der Bibelstunde davon gelesen. Der eine oder andere wird vielleicht für sich selber auch darüber gelesen haben. Und da sind mir ein paar Punkte ganz besonders in diesem Zusammenhang wichtig geworden. Die möchte ich jetzt hier auch noch weitergeben. Eines, das ist mir aufgefallen, die unterschiedliche Reaktion der Menschen auf die Geburt von Jesus. Wir haben letzten Donnerstag haben wir von den drei Weisen gehört. Wir haben gehört, wie sie gehört haben von einem König, der geboren werden soll. Wir haben von diesen Weisen gehört, und sie machen sich auf, sie lassen alles zurück. Sie lassen alles stehen und liegen. Familie, Freunde, Arbeit und. Alles lassen sie zurück. Und begeben sich auf eine Reise, die Gefahren mit sich birgt, mit einem ungewissen Ziel. 800 Kilometer weit, ein ganzes Stück. Wenn man überlegt, durch Wüsten, Steppen. Nur um diesen König kennenzulernen, der dort geboren worden ist. Muss man sie nicht bewundern? Sie möchten diesen König kennenlernen. Und deswegen begeben sie sich auf den Weg. Und wir haben von den Schriftgelehrten gehört, die genau über diesen König Bescheid wussten. Wir haben vielleicht gelesen, wie sie genau sagen konnten, wo und wann dieser König zur Welt kommen wird. Aber keiner von ihnen hat sich bewegt, nicht einen Schritt zum Retter hin. Ein ganz anderes Zeugnis. Alles gewusst, nichts getan. Das Wissen hat ihnen gar nichts gebracht, weil es keinen Einfluss auf ihr Leben hatte. Und wir haben gehört von Herodes, der zwar eigentlich nichts wusste, aber als er davon erfahren hat, doch sehr aktiv wurde. Leider in die andere Richtung. Leider in die falsche Richtung. Er hörte vom Retter und will ihn aber nicht haben. Und wir haben von diesen Hirten gehört. Wir haben von diesen Hirten gehört, die sich aufgemacht haben, die diese Botschaft gehört haben und sich aufgemacht haben, mit Freuden diesen Retter Gott kennenzulernen. Die hingingen und Gott lobten und dankten für das, was dort geschehen ist. 4 ganz unterschiedliche Reaktionen. Und da habe ich mich gefragt, wie ist unsere Einstellung zu unserem Herrn Jesus? So wie die von Herodes? Ich weiß von ihm, aber ich will ihn nicht haben. Er hat in meinem Leben nichts zu suchen. Eigentlich will ich ihn sogar abschaffen. Oder wie die der Schriftgelehrten. Ich weiß alles, ich kenne mich durch und durch aus, aber es spielt für mein Leben keine Rolle. Oder ist meine Einstellung zu unserem Herrn Jesus wie die der Weisen und Hirten? Ich höre von diesem Retter und setze alles daran, ihn kennenzulernen. Ich mache mich auf den Weg, weil ich weiß, dort ist Rettung. Wollen wir sein wie diese Hirten und uns ihm zuwenden und ihn loben und danken für das, was er in unserem Leben getan hat. Amen. Ja, Herr Jesus, ich möchte danken für das, dass du in diese Welt kommst, dass du diese Niedrigkeit auf dich nimmst, auf das wir letztendlich Rettung erfahren dürfen. Nimm du dich unserer an, auf das wir den Weg mit dir gehen dürfen. Du bist der, der es macht und nicht wir. Und so möchte ich dir danken für all das, was du uns schon Gutes geschenkt hast und noch Gutes tun möchtest. Amen. Und zum Schluss noch das Lied 154 singen.